Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner Frank und Frei. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Jo, willkommen Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier auf Nuviso. Und eingangs möchte ich erstmal wieder sagen, Dankeschön für die viele Resonanz auf die letzten Videos, die wir gemacht haben. Gab wieder viel Kommentare, auch kontrovers, und das ist okay für mich. Denn es sind kontroverse Themen, über die wir hier sprechen, und man kann die Dinge natürlich immer aus verschiedenen Winkeln anschauen. Und das finde ich auch wichtig, denn wir sind Freigeister und wir wollen hier eben auch Themen präsentieren, über die es manchmal schwierig ist zu sprechen, weil sie eben vielschichtig sind, aber es sind einfach interessante Themen. Und wenn daraus eine Diskussion entsteht und der eine oder andere von euch sich auch angeregt fühlt, darüber mal nachzudenken, dann macht mich das schon glücklich, weil das ist letzten Endes, was ich will. Deswegen freut mich das sehr, weiterhin diese Resonanz von euch zu erfahren. Das ist wirklich großartig. Auch hier bei Nuviso entwickelt sich es weiter. Guck mal, es ist mir wirklich eine Ehre und ich fühle mich zutiefst geschmeichelt. Und mir fehlen fast die Worte, aber ich habe es auch heute sozusagen erfahren. Es gibt jetzt eine DVD auch von den ersten Folgen, die ich hier in diesem Format gemacht habe. Stoner Frank und Frei Volume 1 heißt es hier, erhältlich bei Nuviso. Und es sind 6 Folgen hier drauf auf dieser DVD. Und das sind die Folgen, die Himmelscheibe von Nebra, Rhesusfaktor negativ, der Alien-Mythos, das Geheimnis der schwarzen Madonnen und Geheimwissen, der rote Faden der Geschichte. Hot stuff, und es freut mich wirklich, es ist mir auch recht eine Ehre, dass Nuviso sich die Mühe macht, diese Dinge hier auf einer DVD zu verewigen. Ja, das klingt so groß, aber es ist wirklich, freut mich sehr, dass diese Dinge nicht nur irgendwo im Internet sind, was mich auch schon freut, einfach die Dinge raus damit, aber das ist jetzt auch nur so, dass man das fest in der Hand halten kann. Ja, freut mich sehr. Danke an dieser Stelle auch wirklich an die Kollegen von Nuviso, die das auch hier ermöglichen. Ja, yeah, jetzt kommen wir gleich ins Thema heute. Es ist wirklich wieder Hot Stuff. Heute ein großes Thema. Es ist jetzt der Herbst zieht ein, es ist langsam so die dunkle Jahreszeit. Und das ist ja die Zeit, wo man auch so ein bisschen so nach innen kehrt und nach innen schaut. Und ich will mich heute mal einem Thema widmen, was eben auch in dieser Innenschau immer wieder eine Rolle spielt. Es geht um das Thema Deutschland. Deutschland, großes Thema. Und die Frage ist, was ist es überhaupt, Deutsch und Deutschland? Was sind diese Wurzeln von uns? Und ich würde mal sagen, das Wichtigste an der ganzen Sache ist ein Gefühl. Man hat ein Gefühl für Deutschland. Allein der Klang von dem Wort, und wenn man da so in sich reingeht, das hat ein Gefühl. Und ich kann diesen ganzen Kram, den ich jetzt hier heute sag und euch erzähle, kann ich nur vorausschicken. Ich habe zu Deutschland habe ich ein positives Gefühl. Also wenn, das ist ein großer Teil von mir. Ich bin voll zugehörig zum Volk und zu diesem Kultur, zu dieser Kultur. Und das ist für mich ein positiver Begriff. Ich habe da meinen Frieden schon lange gemacht mit dem, was Deutschland ist. Es gab ja mal, ich bin aufgewachsen so in den 80er Jahren, war so meine Zeit, wo ich so als Teenie sozialisiert wurde an Schulen und so weiter. Und da wurden wir auch schon so hinerzogen zu dem ein bisschen Schuldgefühl und was da so lief in der Generation unserer Großväter und so weiter. Und so wurde ich als junger Mann, also als Schüler, das war das Weltbild, was ich so bekommen habe. Aber ich habe dann eben schon in jungen Jahren viele Reisen unternommen. Und ich muss sagen, jede Reise hat mir dabei geholfen, auch mich frei zu machen von irgendwelchen Konditionierungen, die aus dem Bildungssystem oder so kamen, und eher das zu erkennen, was man wirklich ist. Und du erkennst eben sehr schnell, wenn du auf Reisen bist, wenn du dir wirklich die Welt anschaust. Und damit meine ich nicht nur irgendwo Urlaub im Club machen und sowas, sondern wirklich reisen und Begegnungen haben mit anderen Kulturen. Das dient ja immer auch der Schärfung von dem eigenen Bewusstsein, was man über sich selber hat. Und das ist mir bei Reisen relativ schnell so gegangen, dass ich dann bald gemerkt habe, dass das doch ein Riesenunterschied ist zwischen ganz grundlegenden Verhaltensweisen, Mentalitäten und so weiter, zwischen die man selber hat und in den Ländern, in denen man sich bewegt. Das ist einfach kulturelle Vielfalt, die man da halt erfährt. Und das schärft natürlich immer auch den Blick auf sich selbst. Und du erkennst, was ist eigentlich deutsch an mir? Und man erkennt, hey, ich bin eigentlich wirklich richtig typisch deutsch. Also wenn ich jetzt irgendwo in Thailand unterwegs bin oder so, die Leute checken das schon. Ah, das ist ein Deutscher. Das ist auch kein Amerikaner. Das ist auch kein Franzose, das ist ein Deutscher. Und ich muss auch sagen, eben durch das Reisen, das ist es auch für mich geheilt. Also ich habe da kein Problem mehr damit als Deutscher. Ich muss mich dafür nicht schämen. Also ganz im Gegenteil. Ich trete da offen damit auf. Und das ist auch, was ich auf Reisen gemerkt habe, als junger Mann schon, dass im Grunde genommen in den allermeisten Ländern auf dieser Welt dir als Deutscher ein großes Maß an Respekt entgegengebracht wird. Man selber glaubt immer, ja, sind wir nicht die Bösen gewesen oder so. Und wenn du aber unterwegs bist in ganz anderen Erdteilen, in Asien, in Indien beispielsweise, in der arabischen Welt, in Südamerika, überall kommt dir eine große Portion Respekt entgegen. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen natürlich in der arabischen Welt, da wird da schnell die Gleichung aufgemacht. Naja, die Araber finden es halt ganz cool, was die Deutschen seinerzeit mit den Juden gemacht haben und sowas, weil ja zwischen Arabern und Juden das auch nicht so friedlich läuft. Und das mag ein Aspekt sein, aber es ist ganz sicher nicht der einzige. Denn wie gesagt, das ist auch in Lateinamerika so, es ist in Indien so. Es hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass Deutschland im Vergleich zu den anderen großen europäischen Ländern nicht so eine intensive Kolonialgeschichte hatte. Ich meine, die Engländer, das ist halt in aller Welt, sehen die Engländer, oder die erinnern sich die Leute immer noch, England ist halt das große Empire, was immer alles ausgesaugt hat. Indien zum Beispiel, sind Leute jetzt nicht so gut auf England zu sprechen. Also schon Respekt, also boah, Engländer sind mächtig und haben so Eisenbahn gebaut und das Land modernisiert, aber sie haben halt immer noch diese gemeinsame Geschichte unter englischer Kolonialherrschaft. Und das bei Deutschland eben nicht. Es gibt da eine ganz andere Wahrnehmung, auch in der arabischen Welt. Braucht man nur mal so erinnern, so Deutschland wollte ja damals diese Berlin-Bagdad-Eisenbahn bauen, also große Infrastrukturprojekte, während eben Engländer oder Franzosen halt immer als Kolonialherren aufgetreten sind. Und das macht wirklich einen Unterschied. Und das ist mal den ganzen Dingen mal vorausgeschickt. Also ich habe selber ein sehr entspanntes Verhältnis zu meinem Deutschsein. Ich frage mich die ganze Zeit und habe mich das auch schon vorher, bevor ich jetzt hier das zu euch erzähle, gefragt, bin ich denn stolz, deutsch zu sein? Und das Wort ist halt schwierig. Also irgendwo schon. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Es ist ein positives Gefühl. Ich bin vielleicht stolz nicht im Sinne, stolz, ich bin deutsch, sondern im Sinne stolz auf dieses Erbe. Ja, stolz auf all die Vorfahren, die wir hatten, die vorher hier waren. Stolz auf gewisse kulturelle Errungenschaften, ja durchaus. Weil ich nicht weiß, ob stolz das ideale Wort ist. Aber es ist so eine Art positives Gefühl. Also ich stehe dazu und ich freue mich, dass es so ist. Und es ist nicht so, dass ich mir denke, mir wäre es viel lieber, ich wäre als Italiener geboren oder als Australier oder als Thailänder, also wo auch immer. Und ganz ehrlich, ich meine auch, dass das grundsätzlich ein gesundes Selbstverständnis ist, was wahrscheinlich eigentlich die meisten Menschen von Natur aus haben. Also das geht ja nicht darum, dass man sagt, ich blicke mit Stolz auch auf meine Ahnenreihe zurück oder auf all die Leute, die vor uns hier waren, die diese Infrastruktur aufgebaut haben, dieses ganze Land. Das ist ja, das heißt ja nicht, dass man sich dann überhöht über andere. Wenn ich jetzt in Asien unterwegs bin und ich frage einen Thai, hey, bist du froh und wie ist das Thai-Sein für dich? Ist das was Positives? Dann sagt er natürlich ja. Ja, und das wird in Japan nicht anders sein, das ist in Afrika auch nicht anders und in Argentinien auch nicht. Also das ist, schätze ich mal, grundsätzlich schon eine gesunde Haltung zu einem selbst, wenn man da auch unverkrampft ist. Ja. Und ich weiß, es ist in Deutschland schwierig, aufgrund der Geschichte im 20. Jahrhundert und aufgrund all der Umerziehungsprogramme und sowas, ist es schwierig, da heute unverkrampft drüber zu sprechen. Aber ich möchte es mal machen, ja. Es gibt sehr viel, was ich zum Thema zu sagen habe. Man könnte natürlich über so ein großes Thema in Deutschland, es gibt endlos viele Aspekte, aber ich habe jetzt mal nur so ein paar, die ich jetzt in dieser dunklen Jahreszeit mal so ein paar Gedanken an ein paar Richtungen, die ich euch mal nahebringen möchte, also was ich für wichtig halte. Einfach gewisse Informationen auch, die ich für wichtig halte, um aktuell so die Orientierung nicht zu verlieren, was gerade in Deutschland und auch in Europa passiert. Ja, und los geht's eigentlich mit Gedanken ein bisschen zu dieser Flagge. Schwarz-Rot-Gold. Unsere Flagge Deutschland. Das ist, was so die meisten Leute von klein auf kennen. Ich schätze, es gibt nur noch wenige, wahrscheinlich bei unseren Zuschauern kaum noch einen, der sich noch an eine andere Flagge in Deutschland erinnern kann. Das ist die Flagge, mit der sind wir geboren. Okay, im Ostdeutschland war in der Mitte dann noch das Wappen der DDR, aber Schwarz-Rot-Gold, das ist, was die meisten Leute heute mit Deutschen verbinden. Das ist wie wenn Fußball-WM ist, dann sehen wir das ja überall, Schwarz-Rot-Gold und so weiter. Und das ist, wo es für mich dann schon so, und das geht mir schon lange so, wo ich da so ein bisschen ambivalentes Verhältnis habe. Wie gesagt, ich habe Deutschland, da habe ich kein Problem damit. Das ist ein großer Teil meiner Identität. Ich bin Deutscher, Europäer und so weiter. Aber diese, was mir schon immer irgendwie fremd war, also auch schon als junger Mensch, das sind diese ganzen Formen von, das Flaggenwedeln zum Beispiel. Ja. Diese Farbkombination, was ist es denn eigentlich? Im Grunde ist es ein Farbcode. Was habe ich denn mit diesen Farben jetzt zu tun? Was für eine Symbolik steht überhaupt dahinter und repräsentiert die eigentlich in irgendeiner Form mich selber? Finde ich mich da drin wieder in diesem Farbcode und kann mich dann sozusagen unter diesem Banner vereinen? Oder wie gesagt, da habe ich ein bisschen Probleme damit. Das resoniert so relativ wenig in mir drin. Und ähnlich geht es dann bei so vielen anderen Dingen, die man diesem Nationalen so zuordnen. Nationalhymne zum Beispiel. Ich meine, die deutsche Nationalhymne geht noch. Die ist sowohl musikalisch als auch vom Text hat die noch ein gewisses Niveau. Aber ich finde das auch immer echt irritierend. Meinetwegen bei so großen Sportveranstaltungen, wenn die Nationalhymne gespielt wird und dann dieser Flaggencode und dann muss und diese ganze Etikette, diese ganze Ablauf. Und da frage ich mich manchmal, woher kommt das denn überhaupt? Was sind da eigentlich die Vorläufer davon? Dann ist das jetzt wirklich... Das hat nichts mit dem zu tun, was ich in mir drin habe. Wenn ich in mir drin schaue, was ist Deutsch, was ist meine Heimat und so weiter, dann kommt da was ganz anderes als Flaggen, Nationalhymnen und diese ganzen Dinge. Tatsächlich sehe ich das so und werde in diese Richtung heute Abend auch noch weiter argumentieren. Tatsächlich sehe ich das so, dass diese ganze Idee von Nation, Nationalstaat, Nationalismus, das sehe ich als eine 19. Jahrhundert-Ideologie. Das ist nicht wirklich alt. Deutschland ist alt. Das ist was ganz Langes. Das geht weit, weit zurück. Ich meine, wir haben ja schon gesprochen über Himmelscheibe von Nebra und diese Dinge, was auch unser Erbe ist. Das geht weit zurück. Gell? Aber diese Idee eines Nationalstaats ist nicht so lange her. Das ist nicht so lange her. Der erste Nationalstaat, den wir hatten, in der Geschichte, den es gab, das war der französische Nationalstaat. Nach der Französischen Revolution. Vorher gab es auch schon Frankreich, das würde keiner verleugnen können. Es gab vorher schon Frankreich, es gab vorher schon Franzosen. Aber der Nationalstaat, der ist erst mit Frankreich, mit der Revolution gekommen. Nation ist nicht das gleiche wie Volk. Das ist ein Riesenunterschied. Völker sind aus meiner Sicht, das ist natürlich gewachsen. Es gibt eine Vielfalt auf der Erde. Die Menschen sind, wir haben verschiedene Sippen, verschiedene Clans, Stämme, Völker, Ethnien, Sprachen, Kulturen. Und die überschneiden sich in manchen Dingen sind sie ganz anders. Das ist natürlich. So ist der Mensch. Warum auch immer, ob von Gott gemacht oder einfach so gewachsen, das weiß ich nicht. Das ist das Mysterium. Aber das ist Natur. Nationen sind keine Natur. Nationen sind aus meiner Sicht, dieser ganze Gedanke von Nation ist eine Idee, das ist ein Ideal, das ist eine Ideologie. Letztens, oder das ist vielleicht schon wieder ein Jahr her oder so, da gab es ein Fußball-Länderspiel, da hat Deutschland gegen Gibraltar gespielt. Da habe ich mir gedacht, Gibraltar, ist das jetzt eine Nation? Ist das eine Nation, Gibraltar? Die haben jetzt eine eigene Nationalmannschaft. Also muss es ja eine Nation sein, sonst gäbe es ja keine Nationalmannschaft. Ist Gibraltar eine Nation? Ist Belgien eine Nation? Da sind Flamen und Flandern. Und die vertragen sich manchmal auch gar nicht so richtig. Ist das eine Nation? Warum ist Österreich nicht Teil der deutschen Nation? Und das ist zum Beispiel eine Frage, die nicht nur heute jetzt gestellt wird, also die ich jetzt stelle, sondern wir werden dann nachher darauf eingehen. Das ist aber auch schon in der Geschichte so eine Frage. Das sind so Fragen. Was ist überhaupt dieses Nation? Das ist, wie gesagt, ein relativ moderner Begriff. Es ging im 19. Jahrhundert los mit der Französischen Revolution und danach hat man den ersten Nationalstaat begründet. Und dieser Nationalstaat, der französische, der war so stark, weil der tatsächlich eine so große Veränderung hatte in der Gesellschaftsordnung plötzlich unter einem Nationalstaat konntest du plötzlich die allgemeine Wehrpflicht einführen. Das gab es vorher nicht. Auf einmal gab es allgemeine Wehrpflicht, allgemeine Schulpflicht. Der Staat übernimmt die Erziehung der Menschen, der Kinder. Der Staat übernimmt die Erziehung, er übernimmt danach auch die, übernimmt sie in die Armee. Und das ist natürlich was, was Frankreich extrem stark gemacht hat seinerzeit. Und das ist auch da wahrscheinlich dann der Grund, warum diese Idee von Nationalstaat, weil Frankreich auf einmal es halt schafft, innerhalb von kürzester Zeit mal 1 Million Männer unter Waffen zu setzen, alles Wehrpflichtige. Da hatten die natürlich eine Armee, mit der konnten die ja in Europa aufräumen, so in ihrem Gusto. Und das ist, was natürlich dann alle Länder in Europa auch gezeigt hat, hey, boah, das ist das Neue. Also ich meine, wenn wir da mithalten wollen, müssen wir uns auch in diese Richtung bewegen. Und Frankreich war ja auch dann eigentlich das erste Land, was dann als erster Nationalstaat eine nationale Flagge hatte. Ja? Und wir kennen sie alle, das ist diese Fahne hier, das ist die Trikolore. Jetzt, wenn man sich die Frage stellt, was bedeuten diese Farben eigentlich? Was ist eigentlich dieses Blau-Weiß-Rot? Was hat das jetzt direkt mit Frankreich zu tun? Oder auch nur mit der Revolution oder sowas? Dann bekommt man Begründungen. Ich weiß jetzt nicht mehr den Namen genau, aber es war so ein General in dieser Revolution im Ende des 18. Jahrhunderts, französischer Revolutionsgeneral. Und der hat die Trikolore erklärt und der hat gesagt, das Blau und das Rot, das sind Farben, die kommen aus dem alten Stadtwappen von Paris. Und das Weiß, hat er gesagt, das Weiß ist einfach ein Symbol des alten Frankreich. Das hat er gesagt. Okay, das nimmt man dann so hin. Also so steht es jetzt auf Wikipedia. Wenn du fragst, was ist die Trikolore, dann kannst du das recherchieren, dann kommst du auf diese Erklärung. So. Aber mir scheint, das ist halt, das ist nur Folklore, was man halt den Leuten erzählt. Ja, dafür steht die Flagge, ja, ist halt eine Erklärung dafür. Aber ist denn wirklich so? Woher kommen denn diese Farben? Und was haben diese Farben wirklich mit Frankreich zu tun? Ich meine, ist das wirklich das Weiß, das alte Frankreich? Ich meine, ich muss euch, glaube ich, nicht erklären an dieser Stelle, und wo es ein interessantes Thema ist, aber nur so am Rande. Die Französische Revolution, die Kräfte, die dahinter standen, und das ist keine Verschwörung oder sowas, das ist historisch eindeutig. Die Kräfte, die hinter der Französischen Revolution standen, das waren Freimaurer. Das war in erster Linie Freimaurerei. Freimaurer und dann diverse ähnliche Gruppen. So. Und von denen kommen diese Farben. Nicht jetzt irgendwie, ja, das ist das alte Stadtwappen Paris und Weiß das Symbol des alten Frankreich. Ja, warum denn Weiß das Symbol des alten Frankreich? Wo denn, bitteschön? Ja? Nein, das sind Farben, die kommen aus diesem Logendenken. Ja, und haben dann dort vielleicht eine ganz andere Bedeutung. Der nächste Nationalstaat, der kam, so rein historisch, und war dann die Gründung der USA. Im Grunde haben wir zur gleichen Zeit dann wie Frankreich, fast parallel. Und die USA, was haben die für eine Fahne? Die Stars and Stripes, brauche ich jetzt nicht einblenden, erkennt ihr. Aber das ist auch wieder das Weiß, Blau und Rot. Was ist es jetzt da? Ist es jetzt da, wofür steht es denn da? Da kann man ja nicht mehr sagen, ja, das ist das alte Stadtwappen von Paris oder war das das alte Stadtwappen von New York oder was? Nee, was nicht. Da steht es für was ganz anderes. Und dort hat man es dann halt gesagt, ja, Blau, Weiß, Rot sind halt die Farben der Freiheit. Die Farben der Freiheit. Und da kommen wir dann schon viel näher an Logen und Freimaurer. Denn auch das muss ich euch, glaube ich, nicht jetzt hier in aller Breite erklären. Welchen Einfluss bei der Gründung der USA die Freimaurerei hatte. Also ich meine, da reden wir nicht nur von Einfluss. Das ist die Gründung der USA ist ein Freimaurerprojekt. Also das ist, ob ihr euch den hier Washington D.C. anschaut, den ganzen Stadtplan, den Grundriss, die ganze Symbolik, die da ist, die ganze Terminologie in der Declaration of Independence und so weiter, die agierenden Leute, Washington, Benjamin Franklin, das waren alles Freimaurer. Das ist an sich ja erstmal nicht schlimm. Also ich versuche das ja auch erstmal ganz neutral zu sagen. Das sind halt Freimaurer, die hatten eine gewisse Vision, auch von viele Dinge durchaus auch sympathisch, Freiheit und so weiter. Und aber von denen kommt der Flaggencode in den USA und nicht vom Volk oder sowas. Wir haben es also in Frankreich gesehen, USA auch. Hoppla, was ist mir jetzt hier reingerutscht? Das Star-Spangled Banner kennt ihr. Und was ist denn jetzt aber auf einmal das hier für eine Flagge? Das ist der Vorgänger von dem Star-Spangled Banner. Und das ist die Flagge der British East India Company. Das ist eine private Gesellschaft. Das ist die Hochfinanz. British East India Company. Die hatten diese Flagge hier mit den rot-weiß-roten Streifen. Ich war selber mal ein Jahr Austauschschüler in den USA. Und was lernt man dort in der Schule? Die sind in Amerika ist noch viel größer. Diese ganze Patriotismus, so Fahnen und diese ganze Staatsgeschichte, Nationalhymne, das muss man jede Woche wird das da gesungen vor irgendwelchen, weißt du, wenn die Highschool ihr Footballspiel macht, da ist auch die, wie bei den Großen, da wird Nationalhymne gespielt und die Fahne wird gehisst und alle stehen da mit Hand auf dem Herz und so weiter. Und ich habe das damals auch schon mal beobachtet, irgendwie mit einer gewissen Irritation. Was ist das eigentlich alles? Ja. Naja, und dort in Amerika, jedenfalls in der Schule, dort hab ich gelernt, ja, die Bedeutung der US-Fahne. Und da hat man mir erzählt und den Schülern erzählt, guck mal, diese Streifen hier, das sind 13 Streifen, diese rot-weißen, und die stehen für die 13 Gründungsstaaten der USA, also an der Ostküste, die neue England-Staaten, wenn du willst. Ja. Und dann halt die weiteren Mythen, ja, mit den Sternen und Blau und so weiter und die Farben der Freiheit. Aber jetzt warte mal einen Augenblick. Ich meine, wenn diese British East India Flag, die ist wesentlich älter und die war über Jahrhunderte in Gebrauch, die hat auch schon diese 13 Streifen. Dann ist doch diese Geschichte, die sie einem in Amerika erzählen, totale Folklore. Mir ist doch offensichtlich, dass aus dieser Flagge diese Flagge wurde. Das ist nicht, auch da wieder, diese amerikanische Flagge, die Stars and Stripes, wo in Amerika Leute so patriotisch sind und so drauf gehen. Aber ist sie denn wirklich des Volkes? Nein, ist es nicht. Das ist keine Volksfahne, es repräsentiert auch nicht das Volk. British East India Company, ja, das ist echt interessant, was man da für Tore aufmacht. Ja, und jetzt noch das Ding, wie hat sich denn dieses komische Wikinger-Schiff da hier noch rein verirrt? Das ist ja wohl ein Joke, oder? Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Tatsächlich, diese rot-weiß-roten Streifen der East India Company, die lassen sich zurückführen bis auf das verdammte Segel von den Wikingern. Wer waren denn überhaupt die Wikinger? Das ist auch ein Thema, wo wir mal intensiver reingehen könnten. Die Vikings, welche Kings waren denn das denn überhaupt und wie kommen die zu ihren Farben? Aber was jetzt hier diese Linie ist, warum das die verbindet, die Wikinger oder auch Normannen, wie man sagt, die haben eine wichtige Rolle auch gehabt bei der Entstehung von England. Die Normannen waren da auch von Anfang an mit dabei so. Und das ist das alte Symbol sozusagen für Freibeuterei. Das waren die Freibeuter, die Normannen. Also das waren die, unter diesen Farben sind sie losgezogen, es waren Freibeuter. Wenn die mit dem Segel kamen, wusstest du, hier wird jetzt nicht verhandelt. Ich meine, die Wikinger waren auch Kaufleute, aber sie waren eben auch Freibeuter. Und das ist so diese ein altes Symbol von Seemacht. Von Seemacht und Piraterie und Freibeuterei. Von den Wikingern über die British East India Company bis zur American Flag. Aber uns erzählen sie was von den, ja, hier die 13 Gründungsstaaten. Oder bei der Tricolore erzählen sie uns vom Stadtwappen von Paris. Diese Flaggen haben nichts mit dem Volk zu tun. Das ist wirklich, was mir ganz wichtig wird zu verstehen. Diese Flaggen sprechen eine ganz andere Sprache. Und überhaupt, wer hat denn eigentlich schon immer mit Flaggencodes gearbeitet? Mit Codes und Wappen. Überhaupt schon das Wort Wappen. Da ist es schon zu hören. Wappen, das kommt etymologisch, also Sprache von der Wurzel her, hat das was zu tun mit Waffe, mit Waffen. Im Englischen heißt Wappen Coat of Arms. Coat of Arms. Arms, das sind Waffen. Das ist der Waffenschlüssel. Alle Arten von Wappen gehen zurück sind Herrschaftssymbole. Sie gehen zurück bis in die Ritterzeit. Das ist ein Symbol von Waffenträgern. Und das ist eben genau nicht das Volk. Weil tatsächlich diese Frage, ob du eine Waffe tragen kannst, was auch heute noch so ein großes Thema ist, ja, und diese Frage ist eine der zentralen Forderungen gewesen, so im 19. Jahrhundert dann in der Revolution, also hier deutscher Vormärz und so weiter. Eine der zentralen Forderungen war die Bewaffnung des Volkes. Weil es nämlich wirklich in eine lange Tradition hat, dass das Recht, eine Waffe zu tragen, bestimmt überhaupt erst Freiheit. Das definiert überhaupt erst den Freiherrn. Ein Freiherr, ein Ritter, ein Adliger durfte eine Waffe tragen. Ein Leibeigener, ein Bauer eben nicht. Das ist genau der Unterschied. Das ist wirklich die Definition von einem Freiherrn, das Recht, eine Waffe zu tragen. Und daraus entwickeln sich dann diese Wappen, die Code of Arms. Und aus diesen Code of Arms entwickeln sich auch diese ganzen Farbcodes, mit denen man wieder irgendwas weiterreichen will. Aber ich möchte ja darauf hinweisen, es kommt nie aus dem Volk. Das kommt immer von der Herrschaft. Ja, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und wer weiß, wie lange eigentlich diese Dinge zurückgehen. Wir sind immer noch bei diesem Blau-Weiß-Rot. Und das nächste Bild ist interessant. Das schlägt vor, dass dieses Rot-Weiß-Blau, diese Farbgebung, sogar bis zurückgehen in das alte Ägypten, in die Zeit der Pharaonen. Es ist wirklich, das ist ein interessantes Bild. Ich weiß nicht, wie sehr man das jetzt legitimieren kann oder besser gesagt verifizieren kann. Ja, das ist echt interessante Forschung hier, diese Geschichten. Aber es heißt eben, und ich kann es jetzt erstmal nur so weiterreichen, nimm es auch mal so zur Kenntnis so, dass dieses Blau-Weiß-Rot eben bis zurück auf die pharaonische Zeit geht. Rot, die rote Krone, das war die Krone des Unterägypten, des nördliche Ägypten, also am Unterlauf des Nil. Die weiße Krone war im Süden, Oberägypten. Ne? Und dann gab es auch mal Zeiten, wo diese beiden Ägypten vereint waren. Das war dann die weiß-rote Doppelkrone, die United Kingdoms, wenn du willst. Und dann kommt noch das Blau rein als die Kriegskrone. Und so wird erzählt, dass diese Farben Rot, Weiß, Blau tatsächlich bis zurückgehen in die pharaonische Zeit. Und das ist wirklich eine spannende, spannende Geschichte, die ich jetzt aber an dieser Stelle gar nicht weiter verfolgen will, weil eigentlich geht es ja heute um Deutschland. Und dann müssen wir von dem Blau-Weiß-Rot jetzt uns verabschieden und wieder hin zum Schwarz-Rot-Gold kommen. Ich wollte es nur erzählen, um mal generell zu zeigen, dass all diese Flaggen, alles was Flaggen angeht, Wappen angeht, dass es niemals aus dem Volk kommt. Meine Farbe ist es nicht. Ich mag Rot. Rot sehe ich überall. Rot ist die Farbe von Blut, Rot ist die Farbe von Rosen, Blau ist die Farbe vom Meer und vom Himmel. Ich meine, wir sehen diese Farben in der Natur. Aber diese Farbcodes und Wappen, das ist immer so eine Art Kommunikation von Herrschaft. Das ist keine, es gibt keine Volksfarben so. Ich wüsste nicht, welche sein sollen. Aber wir wollen ja zurück zum Schwarz-Rot-Gold kommen. Das ist ein Bild vom Hambacher Fest. Das ist in Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen. Das war in der Zeit, man nennt es den sogenannten Vormärz. Ja, wir hatten ja von Frankreich Revolution gehabt und so weiter und Napoleon, die napoleonische Ära. Und als die dann vorbei war, eigentlich war in Europa so ein Aufbruchsgefühl und in Ländern, auch wie hier in den deutschen Landen und in anderen auch, wollte man halt ähnlich wie Frankreich, man wollte das Staatswesen vor allem modernisieren erstmal, modern machen. Und man hat sich das dann so gedacht, dass hier mit Napoleon, der war ja auch ein großer Modernisierer, dass man jetzt in so eine neue Ära eintritt. Aber als dann Napoleon geschlagen war und dann, dann ging das Ganze zurück. Wiener Kongress in Österreich, dort haben sich dann die Herrschers, die Aristokraten getroffen und haben versucht, eine neue Ordnung zu finden, die im Grunde aber nur eine alte Ordnung ist von Europa. Also wieder die Aristokratie, die alte Ordnung stärken. Ja. Und im Zuge dessen gab es aber dann eben gerade in Deutschland über mehrere Jahrzehnte hinweg revolutionäre Bewegungen. Man wollte halt diese alte Fürstenherrschaft überwinden und man wollte im Grunde das Leben modernisieren. Und es sind aber im Grunde genommen zwei große Forderungen, die es damals gab. Das eine ist die Forderung nach dem Nationalstaat. Die Vereinigung von Deutschland. Man wollte aus dieser deutschen Kleinstaaterei, das waren ja 130, 140 souveräne Staatengebilde, kleine, winzigste bis hin zu größeren wie meinetwegen Königreich Bayern oder sowas. Aber eine von den Forderungen war modernisieren, indem man die alle zusammenlegt. Die andere Forderung ist aber vor allem rauszukommen aus dieser Aristokratie, also Forderungen von Freiheit, von Demokratie, Republik, da waren sich auch nicht mal einig, da gab es verschiedene Strömungen, aber halt im Grunde wegkommen aus dieser Aristokratie und aus der Tyrannei. Und es sind im Grunde zwei verschiedene Dinge, die aber damals in der Zeit gemeinsam liefen und meistens gemeinsam auch gefordert wurden. Aber im Grunde zwei verschiedene Dinge. Ich meine, man hätte sich auch frei machen können von diesen altmodischen Despoten, also diesen ganzen Aristokraten, und dann trotzdem mit mehreren kleinen Staaten weitermachen können, die aber halt dann irgendwie frei verwalten. Aber damals im 19. Jahrhundert, es war eben dieselbe Zeit, sind diese beiden Strömungen zusammengelaufen. Und in erster Linie wurden die getragen von Studenten, die damals sozusagen die progressivsten waren. Und auf diesem Hambacher Fest, zuerst mal das Wartburgfest und dann 15 Jahre später oder sowas das Hambacher Fest. Und dort kamen Studenten aus allen deutschen Landen zusammen und haben diesen Forderungskatalog aufgestellt, Freiheit des Volkes, aber eben auch die Sehnsucht nach einem großen Staat, nach einer Einheit aller Deutschen formuliert. Und in diesem Zusammenhang taucht dieses Schwarz-Rot-Gold auf. Interessanterweise hier noch umgekehrt die Flagge. Ja, das ist ein Originalgemälde aus der Zeit. Witzigerweise gibt's von dem Gemälde auch eine Briefmarke, Deutsche Post, also ein bisschen neuer, wo halt das Gemälde drauf ist, um dran zu erinnern, ich weiß nicht, 100 Jahre Hambacher Fest oder 150 Jahre Hambacher Fest. Und auf der Briefmarke haben sie die Flagge wieder retuschiert, haben sie wieder umgekehrt. Und das ist dann wieder so, wie wir es kennen, Schwarz-Rot-Gold. Das ist aber ein Originalbild. Das heißt, damals, können wir sehen, hat man die Farben überwiegend noch umgedreht gehabt. Ja. Und das ist auch eine Geschichte, wo viel drüber spekuliert wird. Schwarz-Rot-Gold, das ist jetzt, so wie es jetzt ist, ist es eigentlich falsch rum. Ja, und da wird auf diese Symbolik eingegangen, dass man sagt, schwarz ist so die Vergangenheit, die Dunkelheit der Tyrannei, wenn du willst. Rot ist das Blut der Revolution, was es halt gebraucht hat, um in die Freiheit zu kommen. Und Gold steht dann für die goldene Zukunft oder sowas. Wenn man jetzt diese Symbolik so in Betracht zieht, dann ist natürlich so, wäre es eigentlich sinnvoller. Ja, hast du schwarz unten, Erde, und dann ist es so eine Dynamik, es steigt nach oben auf. Ja. Also wir erheben uns sozusagen aus dem Morast hin zum Licht oder sowas. So könnte man argumentieren. Und ich habe das auch, lange Zeit habe ich auch gedacht, dass mit dieser Flagge, weil man das so umgekehrt hat, dass das vielleicht auch so eine Art, so ein energetischer Deckel ist oder sowas, um Deutschland klein zu halten oder sowas, hat man das umgedreht. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Weil ich überhaupt nicht mehr diese Farben sehe als Schwarz-Rot-Gold, als eine Symbolik für Deutschland. Wenn jetzt Leute sagen, ja, Schwarz steht eben für die frühe Zeit der Tyrannei und Rot für das Blut und so weiter, dann ist es für mich die gleiche Folklore, wie wenn man den Franzosen erzählt, ja, hier das Blau-Weiß-Rot, das steht für das alte Frankreich und das Wappen von Paris. Und was erzählt man den Amerikanern mit ihrem Blaues? Ja, das ist halt dann die Farbe der Freiheit. Das ist Folklore, Das hat damit nichts zu tun. Ja. Das möchte ich nur mal davor setzen, weil da viele Leute machen ein großes Thema draus. Und ich habe das auch so gesehen, eine ganze Weile. Und ich würde auch immer noch vorschlagen, wenn wir jetzt Schwarz-Rot-Gold haben, wäre es umgekehrt, wäre es angenehmer. Also jetzt einfach vom Flow her, nenn's Feng Shui oder was auch immer, es würde sich besser anfühlen. Aber das ist letztens für mich kein großes Thema, weil dieses Schwarz-Rot-Gold letztens gar nicht meine Farben sind. Ja. Das ist mir letztens wurscht, wie die das machen. Außerdem muss man sagen, zu der damaligen Zeit, also Mitte des 19. Jahrhunderts, hat man Schwarz-Rot-Gold wirklich in beiden Richtungen benutzt. Also man hat das mal so rum gehabt, mal so, man hat sich einfach noch nicht genau geeinigt gehabt. Woher kommt denn jetzt überhaupt dieses Schwarz-Rot-Gold? In dieser Zeit ist es das erste Mal so als Fahne aufgetaucht. Und das hier ist die Urfahne. Das nennt man die Urfahne oder auch Urflagge. Das ist, wo das erste Mal Schwarz-Rot-Gold in Kombination auftritt im Zusammenhang mit Deutschland, Deutsche Einigung. Das ist die Urfahne und die war damals eben auch auf dem Hambacher Fest schon am Start, diese Flagge, also das Originalstück. Und die wurde designt und ins Spiel gebracht von der Burschenschaft in Jena. Na, was ist eine Burschenschaft? Eine Burschenschaft ist eine Studentenorganisation. Und ich habe es ja schon gesagt, im 19. Jahrhundert waren die Studenten, die diese Revolution vorangetrieben haben. Und die Studenten damals waren organisiert in Burschenschaften. Ich habe mit den Burschenschaften nicht viel zu tun in diesem Leben. Ich habe weder eine große Abneigung gegen sie, noch irgendwelche Anziehungen. Also ich habe mit denen eigentlich nicht viel zu tun. Heute sind ja die Burschenschaften, werden die gesehen als sehr konservativ und so weiter. Damals waren sie progressiv. Ja, heute sind sie konservativ. Im Grunde genommen sagen sie immer noch dasselbe, mehr oder weniger. Und es waren diese Burschenschaften, die diese erste Fahne gebracht haben, dieses Schwarz-Rot-Gold. Und das finde ich auch interessant. Weil die Burschenschaften, wenn man sich mit denen beschäftigt, die haben, bei denen gibt es eine ganz große Bedeutung für diese Farbcodes. Alle Burschenschaften haben ihre eigenen Fahnen und ihre eigenen Farbcodes. Und wenn du dich damit auskennst, dann erkennst du schon einen beim Burschenschafter an der Farbe, die er trägt. Also an seinem Cappy. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Ich bin kein Burschenschafter. Aber du, als Kenner kannst du schon an den Farben, die er auf seiner Mütze trägt oder Schärpe oder so weiter, kannst du schon erkennen, welche Burschenschaft, welche Tradition und so weiter. Ist am Ende vielleicht dieses Schwarz-Rot-Gold einfach nur irgendein Burschenschafter-Code oder sowas, den wir noch gar nicht durchschaut haben? Und es wird gesagt, ja, hier, das ist der Mythos. Warum Schwarz-Rot-Gold? Da ist ja auch so die Folklore bei uns erfahren ist, wenn du jetzt heute das recherchierst. Es geht um die Uniformfarben des Lützowschen Freikorps. Das soll Schwarz-Rot-Gold gewesen sein. Schwarzes Tuch, rote Aufschläge und goldene Knöpfe. Lützowsches Freikorps, das waren Leute, die haben in den Befreiungskriegen, also es gegen Napoleon ging, Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, die sozusagen in einen Krieg gegangen sind gegen Napoleon und den sie gesehen haben als einen Befreiungskrieg. Die haben Napoleon Frankreich als Besatzer gesehen und haben sozusagen gegen Frankreich gekämpft als Verteidigung, und daraus ist auch dieser patriotische Gedanke entstanden. Also wir verteidigen unsere Heimat gegen die Franzosen. Und daraus ist eben dann aus diesem Lützowschen Freikorps ist dann, und die meisten, die da mitgemacht haben, waren eben junge Männer, Studenten. Und aus diesem Lützowschen Freikorps heraus haben sich dann diese Burschenschaften entwickelt, ja. Und die haben halt diese Farben gebracht. Aber warum hat denn das Lützowsche Freikorps Schwarz-Rot-Gold gehabt? Manche meinen, es hat ganz praktische Gründe gehabt. Weil die hatten Uniformen aus verschiedenen, wo sie es halt her hatten. Also damals hat ja jede, wie gesagt, jede kleinste Souveränität hat ihre eigenen Farben gehabt und so weiter. Die kamen also an mit verschiedenen Klamotten und man hat die dann einfach alle auf eine Farbe gefärbt, in einem großen Kessel. Und am einfachsten ist halt, wenn du verschiedene Farben zusammenfärben willst, am einfachsten ist halt schwarz, da kannst du alles reinschmeißen, kommt schwarz raus. Und so haben die Lützowscher ihre Uniformen gehabt. Und daraus wird dann abgeleitet, dass das irgendetwas zu tun haben würde mit Deutschland. Naja, aber wie gesagt, wenn es die Burschenschafter sind, die Farben vorschlagen, die sollen machen, was sie wollen. Aber was hat das wiederum mit mir zu tun? Wieder die Frage, was hat es mit mir zu tun, als ein Mann des Volkes? Was hat es mit uns Volk zu tun? Was sind unsere Farben? Irgendwelcher Burschenschafterkram? Habe ich auch nichts mit zu tun. Jetzt sagen aber Leute, ja, aber hier, das Schwarz-Rot-Gold hat schon eine ältere Bedeutung in Deutschland. Das sehen wir jetzt hier. Das ist die Farbe, das Wappen des Kaisers. Und da sagt man dann, ja, guck mal, das ist erstmals aufgetaucht, schon im Mittelalter oder so. Da sieht man doch schon die Farben Schwarz-Rot-Gold, wo sie herkommen. Ne? Das ist eben das Alte Reich, hatte auch schon diese Farben. Das ist aber streng genommen... Ist es falsch? Denn dieses Symbol ist keineswegs die Flagge des Reichs, sondern es ist die Flagge des Kaisers. Das ist ein Unterschied. Das ist eben nicht das Reich und nicht das Volk oder gar das Volk oder die Menschen so, sondern es ist die Flagge des Kaisers. Es ist eben seine persönliche Standarte. Und tatsächlich, gerade das Gold, das sollten wir uns merken, denn das wird noch eine Rolle spielen. Woher kommt dieses Gold in dieser Flagge? Das ist die Flagge des Kaisers, nicht die Flagge des Volkes gar. Ja, wir hatten so viel zu dem Schwarz-Rot-Gold erstmal. Es gab ja dann auch noch, als dann eben 1871 das Deutsche Reich gegründet wurde unter der Vorherrschaft Preußen nach dem preußisch-französischen Krieg, als dann das Deutschland gegründet wurde, das Deutsche Reich, hat man sich nicht für Schwarz-Rot-Gold entschieden, sondern man hat ja dann sich für diese Flagge entschieden. Und das ist die Flagge des Deutschen Kaiserreichs. Des Kaiserreichs, des Zweiten Reichs, des Reichs von 1871 bis 1919. Das ist die Flagge des Kaiserreichs. Warum hat man jetzt da diese Farben genommen? Wieso stehen die jetzt für Deutschland? Warum nicht mehr Schwarz-Rot-Gold? Warum ist auf einmal da so ein Weiß drin? Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass wenn Fußball ist, die deutsche Nationalmannschaft spielt, dass sie nicht in Schwarz-Rot-Gold spielen? Ist euch das mal aufgefallen? Ich spiele immer in schwarzer Hose, weißes Hemd. Warum denn eigentlich? Das ist eigentlich gar nicht unsere Nationalfarben, schwarz-weiß, oder? Warum spielen die in schwarz-weiß? Das geht zurück bis in die Zeit der Tempelritter. Die Tempelritter, die hatten eine Abspaltung, und das war der Deutsche Orden, die Deutsche Ordensritter. Und die Deutsche Ordensritter, deren Farben waren schwarz und weiß. Weißes Kettenhemd oder das Überhemd, ja, und darauf das große schwarze Tatzenkreuz. Das war das Zeichen des Deutschen Ordens. Und dort von diesem Schwarz-Weiß gibt es eine Linie bis hin zu Preußen. Schwarz und Weiß sind die Farben des alten Preußen. Das sind die preußischen Farben. Und die gehen eben zurück auf diesen Deutschen Orden, bis ins Mittelalter, bis in die Zeit der Kreuzzüge. Und das ist der Grund, warum die deutsche Nationalmannschaft immer noch mit Schwarz-Weiß spielt. Tatsächlich, weil die, als sie angefangen haben mit Fußball, das war so eben zu dieser Zeit, da hat man nicht mit Schwarz-Rot-Gold gespielt, sondern in den alten deutschen Farben, Schwarz-Weiß. Das liegt jetzt dann schon, geht dann schon weiter zurück irgendwie als dieses Schwarz-Rot-Gold. Da man sich denkt, na okay, Ritterzeit. Aber auch da muss ich wieder sagen, was hatten wir als Volk damit zu tun? Gar nichts. Auch da, Ritter, die haben ihre eigenen Farbcodes und ihre eigenen Herrschaftssachen. Das sind keine Volksfarben. Aber es ist natürlich interessant, dieses Schwarz und Weiß. Und wo kommt dann noch das Rot hier rein? Nun, schon in der Zeit bevor 1871, bevor das Kaiserreich gegründet wurde, gab es ja schon den Norddeutschen Bund. Und es war halt letztens wegen der Seefahrt bestand die Notwendigkeit, man muss sich da auf eine einheitliche Flagge irgendwie, muss man da was haben, damit Schiffe erkennbar sind. Ne? Und wo sollen sich die Schiffe vom Norddeutschen Bund, beispielsweise wenn ein Schiff aus Hamburg kommt, was hat das für eine Flagge? Und dann hat man gesagt, na gut, wir vereinen Schwarz-Weiß von Preußen und Weiß-Rot sollen die alten Farben der Hansestädte gewesen sein, die Hanse. Und diese vereinen wir zusammen und dann kommt man auf diese Flagge Schwarz-Weiß-Rot und das sollte dann die Flagge für Deutschland sein. Es gibt jetzt hier noch ein schönes Zitat von Bismarck. Den kennt ihr alle, vielleicht der größte deutsche Staatsmann, den es je gab. Eben in dieser nach dieser Reichsgründung war der erstmal jahrzehntelang Reichskanzler. Und Fürst Bismarck hat zu dieser Flaggenfrage 1871, also genau da, wo das am Anfang, wo man sich eben entscheiden musste, hat Fürst Bismarck Folgendes gesagt zur Flagge. Zitat: Meinetwegen grün und gelb und Tanzvergnügen oder auch die Fahne von Mecklenburg-Strelitz. Nur will der preußische Troupier, gemeint war der spätere Kaiser Wilhelm I., nur will der preußische Troupier nichts von Schwarz-Rot-Gelb wissen. Das wollten die nicht. Und warum? Warum haben sie Abstand genommen von dem Schwarz-Rot-Gelb? Das Gelb ist die Farbe von Österreich. Schwarz-Rot-Gold. Das waren die Farben des Habsburgerstaates. Als Preußen gegen Österreich Krieg geführt hat, bevor es dann zu dieser Staatsgründung kam, ja, preußisch-österreichischer Krieg im 1900, als die Krieg gegeneinander geführt haben, dann Truppen bei den Österreichern haben die Farbe Schwarz-Rot-Gold in die Schlacht getragen. Seltsam. Was ist das? Tatsächlich ist es so, dieses Gold, das ist die Farbe der Kaiser. Wie in diesem alten Kaiser-Banner, was ich euch vorhin gezeigt habe. Das ist das Gold. Und die Habsburger, die waren über Jahrhunderte eben Kaiser, in dieser Kaiserlinie. Das Gold in diesem Schwarz-Rot-Gold ist das Gold der Habsburger. Es klingt krass, aber es ist so. Und damals eben haben die Leute es gewusst. Und damals wollte man auf keinen Fall, wie es hier Bismarck gesagt hat, auf keinen Fall Schwarz-Rot-Gelb. Im Grunde genommen ist es uns egal, hat der Bismarck gesagt. Im Grunde genommen ist es egal. Es darf nur nicht Schwarz-Rot-Gold sein, weil wenn wir dieses Gold drin haben, dann haben wir dadurch diese Farbe der Habsburger drin und zeigen letzten Endes immer noch deren Anspruch. Denn da ging es wieder um die Frage, trifft überhaupt dieses 19. Jahrhundert halt. Was ist Deutschland? Damals gab es ja zwei große Ideen. Die kleindeutsche Lösung und die großdeutsche Lösung. Der Unterschied zwischen den beiden ist, was passiert mit Österreich? Die kleindeutsche Lösung hat gesagt, okay, lass uns einen Staat gründen mit allen deutschen Landen außer Österreich. Und aber, naja, man müsste auch Schweiz, die alemannischen Gebiete dort auch, das ist Schweiz, die hatten ja schon ihren Staat. Aber die Frage war eben, was macht man mit Österreich? Und die kleindeutsche Lösung, alles ohne Österreich. Die großdeutsche Lösung wäre eben alles und Österreich auch. Warum war das überhaupt so ein großes Problem? Weil Österreich auch schon damals ein Imperium war. Das war ein Vielvölkerstaat. Österreich war eben nicht nur Wien und Salzburg und Tirol und sowas. Österreich war auch Ungarn. Österreich war auch weite Teile des Balkans, was heute Bosnien und so weiter. Das hat alles zu Österreich gehört. Und das war eben damals im 1900 eine große Frage. Ja, wenn wir einen deutschen Nationalstaat gründen, dann gehören da die Ungarn eigentlich nicht rein. Also das ist, es soll ja, die Deutschen sollen vereint sein. Und wenn man jetzt die Österreicher mit reinnimmt, dann geht das aber nicht mit den Ungarn. Also hätten die Habsburger weite Teile von ihrem Imperium hätten loslassen müssen, um sozusagen nur den deutschsprachigen Teil von Österreich dann da einzufügen in die großdeutsche Lösung. Und tatsächlich hat man das damals im 19. Jahrhundert hat man das so wahrgenommen, diese Farbe Gold und Schwarz-Rot-Gold, das ist das Symbol für Großdeutschland, für die großdeutsche Lösung, weil da eben das Gold der Habsburger drin ist und dadurch das verankert ist, das Österreich, Haus Österreich-Ungarn, diese K&K-Monarchie, dass die mit drin sind. Und und deswegen dieser Staat, der da gegründet wurde, das war dann eben die kleindeutsche Lösung. Österreich hat dann sein eigenes Kaiserreich dann gehabt. War, wie Bismarck gesagt hat, Farben sind im Grunde egal. Es darf nur nicht dieses Gold der Habsburger drin sein. Weil dann hätte man auch nach außen hin das Zeichen gegeben, hey, hier großdeutsche Lösung. Die Habsburger haben immer noch irgendeinen Regentschaftsanspruch an all diese Dinge. Das ist wirklich interessant. Das ist eine ganz, ganz wichtig zum Verständnis aus meiner Sicht. Schwarz-Rot-Gold hat zu tun mit dem Haus Habsburg. Gerade dieses Gold. Klar, wir können uns auch andere Mythen und wir können uns das irgendwie schön erklären. Ja, Gold, das ist doch die goldene Zukunft und so weiter. Aber hey, ich meine, gut, so wie bei Rot-Weiß-Rot, diese Streifen bei der amerikanischen Flagge sind doch die Gründungsstaaten. Könnt ihr glauben, wenn ihr wollt. Ja? Aber Tatsache ist, wenn jetzt mal recherchiert ist, im 19. Jahrhundert, Leute wie Bismarck haben das genau gesehen, die wussten genau, um was es geht. Die haben gesagt, das Gold darf nicht rein, weil das ist eben das Gold vom Haus Habsburg. Das können wir nicht mit reinnehmen. Ne? Jo, wie ging es dann weiter mit dem Flaggengeschichten? Ne? Es kam ja dann mit dem Ende des Kaiserreichs, kam Weimarer Republik. Und da hat man dann wiederum halt überlegt, jetzt haben wir das Kaiserreich vorbei. Was nehmen wir jetzt als Flagge? Angeboten hätte sich einfach das schwarz-weiß-rote Banner weiterzunehmen. Es ist ja kein Kaiserbanner. Es ist weder das Kaiserbanner noch das Banner von Preußen. So eine neu geschaffene Farbkombination für das deutsche Kaiserreich. Hätte man eigentlich weiternehmen können, wollte man aber nicht. Sondern man hat sich da wieder dann besonnen auf dieses Schwarz-Rot-Gold. Eben in Erinnerung an den Vormärz auch. Und weil man dann in dem Schwarz-Rot-Gold auch ein politisches Symbol gesehen hat. Zur Zeit der Weimarer Republik stand Schwarz-Rot-Gold, stand für Demokratie. Während eben das Schwarz-Weiß-Rot für das Kaiserreich stand. Und deswegen wollte man sich da distanzieren, hat gesagt, wir wollen ein demokratisches Deutschland in den Vordergrund rücken. Und 1924, also noch in den Anfangstagen der Weimarer Republik, hat sich eine Organisation gegründet, die heißt Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Und die wurde gegründet von drei Parteien aus der Weimarer Republik. Und das war die Zentrumspartei. Das ist im Grunde das, was heute die C-Parteien sind. CDU, CSU, also christliche Parteien. Dann die DDP und die SPD. Die DDP sind im Grunde das, was heute die FDP ist, also liberale Parteien. Und die SPD ist die SPD, also noch die gleiche. Ja, wenn wir jetzt heute Wahlen haben, heute Wahlen und du kriegst dann im Fernsehen so diese Hochrechnung. Welche Farben haben eigentlich die Parteien? Zentrum schwarz, SPD rot, FDP, damals DDP, gelb. Schwarz-Rot-Gelb. Und das ist jetzt auch keine Theorie oder so von mir, sondern es war ganz bewusst so, weil diese drei Parteien, die eben die Organisation Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gegründet haben, weil die eben auch zeigen wollten, Schwarz-Rot-Gold, das sind die Farben der politischen Mitte. Das sind die Farben von Zentrum, Liberalen und SPD. Das ist die Mitte. Während die anderen Fahnen die Extremisten da repräsentieren. Und es ist tatsächlich so, da gibt es auch ein Zitat, ich weiß nicht, ob ich mir das aufgeschrieben habe hier. Otto Hörsing hat gesagt, das Ziel von dieser Organisation, der Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, oder warum die das überhaupt so gemacht haben, Sie sagen, es ist halt ein Kampf, Schwarz-Rot-Gold ist im Kampf gegen die Swastika und gegen den Sowjetstern. Die zerren an den Seiten und Schwarz-Rot-Gold ist sozusagen die Mitte. So. Das war, also, ich meine, das ist alles interessant. Ich erzähle euch das nur wieder, um nur zu zeigen, Schwarz-Rot-Gold steht nicht für alle oder sowas, steht nicht fürs Volk. Es ist eine gewisse politische, also es ist ein politisches Symbol. Und ob ich jetzt das Pro oder Contra finde, ist völlig egal, das spielt ja gar keine Rolle. Das ist ein politisches Symbol. Da kann man sagen, ja, okay. Aber was ich feststelle, es ist eben kein Symbol für das Volk oder für das Ganze. Sondern es ist ein Ausschnitt dessen, all die Leute, die diese Parteien halt unterstützen. Und es ist auch da eben politisch. Ja, und dann gab es eben auch diesen Flaggenstreit in der Weimarer Republik die ganze Zeit. Das hier ist schon 30er Jahre, müsste das schon sein, Anfang 30er Jahre, aber noch nicht die Nazi-Zeit. Da gab es die DNVP, heißt sie, glaube ich, Deutsche Nationale Volkspartei. Von denen ist es ein Wahlplakat. Ja. Das ist nicht das gleiche wie Nazis, darf man nicht verwechseln. Denn Nationalsozialisten sind Sozialisten. Ja. Das hier ist, das sind Konservative. Das ist sozusagen das alte konservative Deutschland. Das ist, was so Adlige gewählt haben oder so das alte Preußen. Die haben halt eher so diese Richtung gewählt. Ja. Während Nazis war eine revolutionäre Partei. Das war was ganz anderes. Ja. Das ist sozusagen eher eine Partei, die zu dem alten Preußen steht. Und ich habe das nur gebracht, weil eben da auch in der Weimarer Republik dieser Flaggenstreit die ganze Zeit da war. Und es ein ideologischer Streit war. Die haben gesagt, das ist die deutsche Fahne. Die Nazis haben gesagt, wir kommen gleich mit einer neuen Fahne, Swastika. Die Sowjets haben ihre, die Linksextremen, die Kommunisten haben eben diese Sowjetfahnen geholt. Auch da wieder, ist das eine Fahne vom Volk? Rot, Hammer, Sichel, was kommt da alles rein so? Ja? Wer entscheidet solche Dinge? Ja? Es war also die ganze Zeit eine Frage. Und okay, dann ab 33 kam dann Hitler und der hat auch seine eigene Fahne schon reingebracht. Übrigens auch sehr interessant, diese Swastika, also dieses Symbol der Hitlerfarbe, der Hitlerfahne, ist übrigens auch genau in denselben Farben gehalten, schwarz, weiß, rot. Das ist kein Zufall. Also Hitler wollte eben diese Kontinuität hingeben zu dem Kaiserreich. Das sind die Farben Deutschlands, nicht schwarz, rot, gold, konnte er natürlich sowieso nicht nehmen. Aber Schwarz-Rot-Gold sind die alten, Schwarz-Weiß-Rot sind die alten Farben. So hat es Hitler gesehen. Und deswegen hat er diese Farben gewählt und dann diese Fahne kreiert. Und die hat er tatsächlich selber designt. Das ist auch so eine Geschichte. Aber das führt uns jetzt zu weit weg von dem Ganzen. Ja gut, und dann 45, der Krieg war verloren. Und man stand halt wieder vor der Frage, als man dann die Bundesrepublik gegründet hat. Und ich weiß gar nicht genau, wie es bei der DDR war, aber als man die BRD dann gegründet hat, da hat man sich ja da halt auch mit dieser Frage beschäftigt, welche Fahne soll denn das neue Deutschland bekommen? Und auch da war es keineswegs selbstverständlich, dass man sagt, naja, Schwarz-Rot-Gold, so wie es jetzt ist. Wir nehmen das als selbstverständlich an, als ob es immer schon so gewesen wäre, aber es ist keineswegs so. Da gab es verschiedene Vorschläge. Man hat auch diskutiert, man könnte auch wieder die Fahne eigentlich nehmen. Die Fahne, es hat erstmal nichts mit dem ganzen Nazitum zu tun. Das ist die Fahne des Kaiserreichs. Könnte man nehmen. Aber da hat man dann trotzdem Bedenken gehabt und man war sich schnell klar, man möchte eigentlich auf dieses Schwarz-Rot-Gold, um auch diese demokratische Tradition zu zeigen. Aber das heißt noch immer nicht, dass man zu dem Schwarz-Rot-Gold, was wir jetzt so haben, dass das dann Konsens war. Es gab auch noch andere Ideen. Diese hier zum Beispiel. Hätte nicht viel gefehlt und wir würden heute, wenn irgendwo Olympia ist und dann geht halt nicht das Banner auf jetzt, sondern geht das auf. Das war auch einer der Vorschläge, die damals diskutiert wurden. Auch hatte zwar die Farben wieder Schwarz-Rot-Gold, aber es erinnert dann eher an die Fahnen von Dänemark und Schweden. Und tatsächlich ist es auch nicht irgendwie jetzt, hat sich niemand da aus den Fingern gesogen, diesen Entwurf hier, sondern die ganz alte Reichsflagge, so im Mittelalter, das kam eigentlich erst zur Zeit der Kreuzzüge aus. Die war genauso ein Kreuz in den Farben Rot und Weiß. Das war die alte Reichsflagge. Da geht bis zurück in die Kreuzzüge. Und dann hat man sich eben überlegt, man könnte das ja kombinieren, dieses alte Symbol vom alten Reich und dann kombiniert mit den Farben Schwarz-Rot-Gold. Dann wäre das rausgekommen. Ja, auch ein schöner Entwurf, hätte auch sein können. Man hat aber dann in der Abstimmung, halt letztens sind es auch noch ein paar Leute, die es dann entscheiden, die haben dann abgestimmt und haben dann den Entwurf dann doch verworfen. Und sich dafür entschieden, eben das Schwarz-Rot-Gold-Banner jetzt zu haben, was wir heute haben. kleine Geschichte der Farben. Was mir wichtig ist bei diesem Ganzen, ist, und ich hoffe, ich konnte euch das nahe bringen, weil das ist, was mir das Entscheidende ist. All diese Farben und all diese Wappen, es ist letztens nichts, was aus dem Volk kommt. Es sind letztens immer Herrschaftsinteressen dahinter. Ideologien, Herrschaftshäuser, Ansprüche, diese ganze Farbcodes und so weiter, das sind letztens alles Dinge, die haben weder mit der Natur noch mit uns Menschen zu tun. Wenn ich hier mich reinblicke und dann an Deutschland denke, da ist da so viel. Aber das ist irgendwie nur an der Oberfläche. Viel tiefer sind andere Dinge. Die Kultur, wenn ich hier rausgehe durch die Lande, wenn ich durch unsere Städte gehe und mir einfach anschaue, jetzt hier in Leipzig, eine alte Stadt, dann kriege ich da ein Gefühl dafür, für große Zeiträume und deutsche Geschichte und Kultur und Identität. Das ist moderner Kram, dieser ganze Flaggenkram. Deutschland ist was viel Älteres, ist was viel Tieferes. Wenn ich in die Natur rausgehe, zu den Kraftorten hier bei uns im Land, das ist Deutschland auch. Das ist eine Verbindung, die haben wir in uns drin. Das ist wirklich innerlich drin. Da brauche ich keine Flaggen zu, da brauche ich keine Wappen und all diese Geschichten. Das ist eine viel tiefere Bindung. Nochmal auf einer anderen Seite könnte man es auch sagen, so viele beurteilen ja meine Haartracht oder sowas. Und dann sagen manche, ja, schneid dir mal wieder die Haare ordentlich. Was ist ordentlich? Ich meine, man könnte sagen, diese ganzen Kurzhaaren, das ist nicht germanisch. Das sind so die Haare, die meine Vorfahren getragen haben. Egal, ob es Germanen waren oder Kelten, die haben sich die Haare wachsen lassen. Die haben sich Bärte wachsen lassen. Die standen als Individuen für sich und ihre Sippen und Clans. Die standen noch nicht unter einem großen Banner. Die standen für sich. Dagegen waren es die sowohl Sklaven als auch Legionäre. Denen wurden die Haare geschoren. Die wurden in eine Einheitskleidung gepackt, in eine Uniform. Da kommen noch diese Zeichen her. Das ist genau das. Gucken wir uns die Römer an. Die Römer, die hatten Standarten. Die hatten auf einmal Symbole. Ja, hier ist dann der Adler und irgendwelche Farben. Die Römer sind so in den Krieg gezogen. Bei der Schlacht am Teutoburger Wald, die germanischen Heerhaufen, haben die irgendwelche Wappen gehabt? Haben die irgendwelche Fahnen geschwenkt? Nee. Die haben auch keine Uniform gehabt. Die waren nicht uniform. Das waren freie Krieger, die stehen für sich, für ihre Familie, für ihren Clan, wobei Familie auch schon wieder ein lateinisches Wort ist, aber sie stehen für ihre Sippe, für ihr Dorf, für ihren Stamm und irgendwo auch für ihr Volk. Also das ist ja wie so eine Spirale, es wird immer größer. Aber die stehen nicht für irgendeinen Banner, nicht für irgendeinen abstrakten Herrscher, für irgendeinen Kaiser, für irgendein Imperium. Und von dort kommen all diese Dinge, Farbcodes und Wappen, das kommt immer von diesem Imperialgedanken. Ja. Wir haben ja hier schon gesprochen auch über die Himmelsscheibe von Nebra. Früher haben die Leute keine Flaggen gehabt. Zu der Zeit gab es es nicht. Aber diese Himmelsscheibe von Nebra, die wurde vielleicht irgendwann selber zur Standarte gemacht. Und das ist genau der Punkt, so ist bei der Himmelsscheibe ja gesagt, wo für mich diese hierarchischen Herrschaftsstrukturen hier in diese Welt reinkommen. Und von dem Augenblick an, diese Herrschaftsstrukturen, die brauchen immer sowas. Die brauchen immer ein Banner, ein Zeichen, ein Symbol, eine Standarte, die man da in die Schlacht trägt, irgendein Ding, was man anbeten kann oder so weiter. Wir vom Volk brauchen das eigentlich gar nicht. Wir brauchen das nicht. Und trotzdem sind wir tief verbunden mit dem Land. Wir sind nicht austauschbar. Wir sind verbunden hier mit dieser Erde. Das ist ganz wichtig. Ja, deswegen wollte ich mal hier über diese Flaggen sprechen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, was ich hier beim Thema Deutschland, worauf ich mal eingehen wollte. Jetzt, wo wir das hier aufzeichnen, ist ja noch der Monat November. Und der November ist eine besondere Zeit für Deutschland. Der 9.11., der 9. November, ist, wenn man gerade mal ins 20. Jahrhundert schaut, fast schon sowas wie ein deutscher Schicksalstag. Ein deutscher Schicksalstag. Und es ist ein echt interessantes Phänomen, dass ausgehend an diesem 9. November so viele bedeutsame Ereignisse passiert sind. Zumindest im 20. Jahrhundert. Die deutsche Geschichte, die ja so wechselhaft war in diesen 100 Jahren, die wunderbar widerspiegelt. Ja. Und es gab also mehrere Schlüsselereignisse, die an einem 9. November abliefen. Ja. Und das ist natürlich überhaupt eine interessante Frage, warum ist das so? Bevor ich auf die einzelnen Dinge eingehe, echt nochmal die Frage, warum ist das so? Es gibt da mehr Möglichkeiten. Entweder es findet immer am 9. November sowas statt, weil eben historische Ereignisse nicht einfach zufällig kommen, sondern weil die gesteuert werden. Und diejenigen, die diese Ereignisse steuern, halt aus welchen Gründen auch immer, dieses Datum wichtig finden. Es kann ja irgendwelche Zahlenmagie sein, irgendwelche Gematria. Ich weiß es nicht, ich bin da selber nicht so. Aber es kann sein, dass es für die Leute es wichtig ist. Wir erleben es ja heutzutage auch. 9-11 ist ja witzigerweise auch dann in Amerika auch eine besondere Bedeutung. Es mag damit zu tun haben. Es könnte aber auch sein, dass es einfach nur natürlich Zufall ist, dass es gar keine Bedeutung hat. Oder es kann aber auch sein, dass es zu tun hat mit diesem Phänomen, man nennt es in der Geschichte Periodizität. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Periodizität, also dass etwas periodisch immer wieder kommt. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, letztens ist die ganze Geschichte auch nur ein Ausdruck von menschlicher Psyche und von Natur. Und auch das geht eben in gewissen Rhythmen, in gewissen Wellen. Und deswegen kommen gewisse Dinge immer wieder in einem Rhythmus vor. Das also eine Art natürliches Phänomen ist, das immer wieder auf diesen 9.11. sich so konzentriert. Tatsächlich Periodizität ist interessant. Da gibt es super faszinierende Beispiele, die ich vielleicht an anderer Stelle mal intensiver reingehen will. Nur mal so zur Erinnerung oder wenn ihr selber recherchieren wollt, sucht mal nach Periodizität und vergleicht mal Napoleon und Hitler. Da findet ihr ganz viel, also es ist wirklich so ganz viele Dinge im Lebenslauf von den beiden, die absolut parallel laufen, obwohl dazwischen halt über 100 Jahre liegen. So. Ähnliches gilt auch für Periodizität, das Phänomen Abraham Lincoln und John F. Kennedy. Da kann man das auch sehen. Das könnte man wirklich, sucht sowas mal raus. Ich zeige es vielleicht an anderer Stelle hier. Ich wollte jetzt an der Stelle nur darauf eingehen, dass dieses Phänomen, das 9.11. der Schicksalstag ist, auch damit zu tun haben könnte. Ich bin mir selber nicht sicher, ich weiß es nicht. Kann sein, dass es eben kein Zufall ist und dass eben die Oberen das bewusst schon so steuern, aber ey, bei den Ereignissen, die jetzt kommen, ich weiß nicht, ob man die wirklich so punktgenau steuern kann. Schwierig, aber auch nicht auszuschließen. Ja, schaut halt mal selbst. Aber es bleibt so zu stehen, 9.11., das ist unser Schicksalstag. Oder besser gesagt, eigentlich komme ich ja drauf, weil im Herbst sind auch diese Feiertage. 3. Oktober ist ja der Tag der Deutschen Einheit. Aber das ist nicht der richtige Tag. Das ist ein Tag, da haben die Menschen auch keine emotionale Beziehung dazu. Wenn es einen deutschen Nationalfeiertag geben sollte, dann kann es eigentlich nur der 9.11., das wäre der richtige Tag. Weil da ist wirklich, sind Dinge passiert, positiv wie negativ. Aber das hat eine tiefe Bedeutung für uns und unsere Geschichte. Los ging's, 9. November 1918. Das war in der Zeit Ende des Ersten Weltkriegs. Und dann an diesem Tag ist im Grunde genommen der Kaiser abgetreten. Das alte Kaiserreich, was wir vorhin hatten mit der Flagge schwarz-weiß-rot, das ist obsolet geworden. Und es entstand ein Machtvakuum. Und an diesem Tag hat Gustav Stresemann dann die Republik ausgerufen. Das, was dann die Weimarer Republik werden sollte. Das war ein Tag, wo wirklich große Dinge passieren können. Also das Kaiserreich zieht sich zurück und was passiert nun? Gab da mehrere Möglichkeiten. Es gab revolutionäre Bestrebungen, eine Revolution ähnlich wie in Russland vielleicht auch hier durchzuführen. Es gab da die verschiedensten politischen Strömungen. Letztens durchgesetzt hat sich dann eben dieses Ausrufen der Republik was Stresemann oder was Scheidemann? Jetzt will ich gerade sagen, was Scheidemann fällt sogar. Oh, begib ich mir jetzt auf dünnes Eis, kriege ich jetzt sogar einen Punktabzug, egal, schaut's halt selber nochmal nach. Aber das ist ein schicksalshafter Tag gewesen. Ja, 9. November 1918. Nur ein paar Jahre später, das war 9. November 1923. Das ist der berühmte Hitler-Putsch. International, also in Englisch spricht man vom Beer-Hall-Putsch. Und das ist auch witzig. Ich meine, es kann eigentlich letztens nur eine Stadt geben, wo ein Beer-Hall-Putsch in die Geschichte eingeht. Das ist München, der berühmte Bierhallen-Putsch. Das war der Münchner Putsch, in dem Adolf Hitler versucht hat, die Macht zu ergreifen. Auch da, im Grunde nach dem Vorbild, er hat gesehen, wie haben das die Bolschewisten gemacht, auch die bolschewistische Revolution in Petersburg. Das waren nicht die Volksmassen, das waren da nicht die Millionen auf der Straße, das waren nur ein paar tausend Mann, die bewaffnet waren und die zu allem entschlossen waren und die haben die bolschewistische Revolution durchgezogen, erfolgreich. Hat der Hitler gedacht, das kann ich auch, weil er hat auch ein paar entschlossene Leute, er hat Verbindungen ins Militär, war auch selber Kriegsteilnehmer Und mit ein paar hundert, paar tausend vielleicht bewaffneten Mann könnte man eventuell in so einem kritischen Zeitfenster die Kontrolle über den Staat bekommen. Geschichte lief dann anders, Hitlerputsch wurde niedergeschlagen und ihr wisst ja, wie es dann weiterging und so. Interessant ist auch in diesem Bild hier, Stoßtrupp Hitler München, aber guck mal, die haben noch gar nicht die Hitler-Fahne hier am Start, obwohl es die schon gab, aber haben die hier noch gar nicht eingesetzt, sondern was haben die noch? Die haben wieder dieses alte Preußische, in dem Fall die preußische Militärflagge ist es hier, so vom alten Kaiserreich. Ja. Also das ist auch Flaggenstreit damals, 20er, 30er Jahre, hochinteressant. Ja. Jo, dann 9. November 1938. Das war, wo die sogenannte Reichskristallnacht ablief. Und das ist tatsächlich eins der wirklich düsteren Dinge in deutscher Geschichte. Denn dort wurden in vielen deutschen Städten, gab es auf offener Straße Judenverfolgung. Leute wurden zusammengeschlagen, Synagogen und wurden verbrannt, Kaufhäuser wurden niedergebrannt, Leute wurden enteignet, viele wurden verhaftet und am Ende wurde denen auch noch eine Rechnung präsentiert. Es ist wirklich ein besonderer Moment. Das ist, wo diese Judenverfolgung sozusagen offiziell wurde und nach außen getragen wurde. Interessant ist hier natürlich, wenn wir überlegen, Schicksalstag, ich habe euch letztens, das ist nicht so lange her, von Martin Luther, naja, beides kann man sagen, das ist sein Name, von Martin Luther erzählt. Und da habe ich euch auch mal so ein paar von seinen Zitaten vorgelesen. Habe argumentiert, er war der größte Judenhasser seiner Zeit. Der Geburtstag von Martin Luther ist am 10. November. Manche sagen, die Kristallnacht, die sogenannte Reichskristallnacht, das ist eigentlich auch ein verharmlosender Begriff. Ich meine, da lief ein Pogrom ab. Und egal, das ist nur kurz Eingang, weil viele von euch auch bei dem Martin Luther Video Kommentare geschrieben haben. Natürlich ist das Thema Juden ist groß und interessant. Ja. Aber was definitiv Unrecht ist und was falsch ist, ist, wenn Pogrome auf offener Straße ablaufen und Leute verfolgt werden und verdroschen werden und Gebäude angezündet werden. Hey, das ist kriminell. Ja, da braucht man nicht drum herum reden. Egal, welche Motive dahinter standen, das ist Kriminalität. Also das geht nicht. Ja. So Pogrome im öffentlichen Raum, nee, da bin ich nicht dabei. Also das ist schon ein ernstes Ding, was da gelaufen ist. Und am 10. November hätte Martin Luther Geburtstag gehabt. Manche argumentieren tatsächlich so, dass diese Reichskristallnacht eine, wie soll man sagen, eine Hommage, eine Referenz war an vielleicht den größten Judenhasser, den es bisher gab in Deutschland. Vielleicht ist es auch nur Zufall. Vielleicht ist es aber auch wiederum eine Form von Periodizität. Weil offiziell heißt es ja, es kam zu dieser Reichskristallnacht, die offiziellen Erklärungen sind, es war eine Reaktion des Volkes, der Volkszorn, der spontan entstanden ist, weil ein deutscher Diplomat vermeintlich von, oder es war wahrscheinlich auch so, von einem jüdischen Anarchisten erschossen wurde. Es gab ein politisches Attentat. Und dann als Reaktion darauf hätten dann unzufriedene Volksgenossen halt dann hier die Juden bekämpft. Ich meine, weißt du, das ist auch nicht wahr. Das stimmt nämlich nicht, weil das ist nicht der Volkszorn. Das ist organisiert gewesen. Das sind organisierte Gruppen. Das ist nicht auch da ist es wieder eben nicht das Volk, was sagt, hey, boah, Schluss jetzt hier, sondern das sind Parteieinheiten, das ist SA-Einheiten, also politische Trupps, die es auf beiden Seiten gab, die Links- wie Rechtsextremisten. So. Das ist deren Arbeit, das ist nicht spontaner Volkszorn. Ja, das ist auch wieder nur Folklore, die den Leuten erzählt wird. Ja. Naja, und dann, aber das sind so die alten Tage, weil jetzt kommt der große, große 9. November, über den wir uns alle so wirklich auch, die Älteren unter uns werden sich erinnern, ich erinnere mich, und wirklich einer der größten Tage, die wir so erlebt haben, ja. Der 9. November 1989. Fall der Berliner Mauer und dadurch dann wirklich komprimiert auf diesen einen Tag, weil auch da geht es natürlich letztens um einen Prozess, aber komprimiert auf den einen Tag, verdichtet auf diesen Tag, das ist der Tag, wo der eiserne Vorhang endgültig gefallen ist. Berliner Mauer ist gefallen und wie es Willy Brandt gesagt hat, es wächst zusammen, was zusammengehört. Und ich kann mich da, wie viele andere von euch, und selbst jetzt, wo ich drüber rede, kriege ich wieder Gänsehaut, weil ich bin selber sozusagen ein Ost-West-Mensch. Ich bin im Westen aufgewachsen, in Bayern aufgewachsen, aber ich lebe jetzt schon lange im Osten und bin mit einer sächsischen Frau verheiratet und so weiter. Also ich meine, es wäre alles nicht gegangen, wenn da noch irgendwie so eine komische Mauer steht. 89 war ein ganz, ganz großer Tag. Also alle, die es miterlebt haben, man kann es auch auf den Bildern sehen. Und das ist auch interessant, das ist echt interessant. Es ist jetzt dieses Bild. Das ist das Volk. Wirklich viel Farben haben die ja gar nicht. Ich meine, ich weiß, wir können jetzt auch andere Bilder raussuchen von 89 mit Schwarz-Rot-Gold, ist ja klar. Weil Leute hatten schon ihre Farben. Aber ich habe das gewählt, weil guck mal, eigentlich haben wir als Volk nicht das Symbol, das wir brauchen. Wir sind die Menschen. Weißt du? Auf Ostdeutschland, Westdeutschland, all diese Staaten, das sind Konstrukte. Aber das Volk, das ist gewachsen, das ist Natur, das sind echte Menschen. So. Und egal, ob du in deinem Pass stehen hast, du bist Bürger von Deutsche Demokratische Republik oder BRD oder du bist Bürger von Österreich oder was weiß ich, Nationalität, Gibraltar, keine Ahnung, was da drin steht. Das ist Volk. Ja. Und da wechselt, und das ist aber natürlich, das musste zusammenwachsen, weil es war ein Wahnsinn, eine Grenze innerhalb von einer einzigen Stadt zu haben. Das ist Irrsinn. Ja, das musste zusammenwachsen. Ja. Und ich bin jetzt kein Fan von Willy Brandt, aber das Statement war stark. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Weil genauso ist es natürlich, das gehört zusammen. Da braucht man nicht großartig drüber diskutieren, so, sondern das gehört irgendwie zusammen. Ja, ja und das finde ich echt ein interessantes Bild, dass mir hier gar nicht so sehr eben groß die Fahnen sieht, sondern einfach nur Menschen, die zusammenkommen, die sich freuen, die diesen Tag gefeiert haben. Ja, Freunde, und jetzt an dieser Stelle möchte ich mal eine kleine Unterbrechung machen. Das, was ich zu euch zu erzählen habe, wird zu viel für einen langen Teil. Es wird zu lang. Deswegen an dieser Stelle unterbrechen wir das jetzt mal. Und wir werden genau an dieser Stelle, an dem 9. November 1989, diesem Schicksalstag, genau an der Stelle werden wir dann einsteigen in einen zweiten Teil. Und der führt uns dann, wir schauen schon auch noch ein bisschen in die Vergangenheit, aber wir schauen dann noch auf einen etwas größeren Kontext, sehen Deutschland im Verhältnis auch zu Europa und werden vielleicht auch, je nachdem, wohin sich das führt, vielleicht auch mal noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft werfen, was Visionen oder so angeht. Aber für heute bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet mit den ganzen Dingen was anfangen. Und ich weiß, dass es viele Leute auch für viele Leute auch hart ist, viele Leute sehen sich selber als Patrioten, aber ich bin eben kein Patriot. Ich bin auch nicht antideutsch. Ich bin zutiefst deutsch. Aber Patriot heißt der Vater und ich schaue eben nicht nur auf den Vater, ich schaue auf die Mutter. Ich schaue auf beides. Und all diese Dinge, Wappen, Farben, Waffen, ja, all diese Dinge, das ist ein männlicher Ausdruck. Das ist im Ungleichgewicht, das sage ich auch schon öfter. Männlich, weiblich ist in langer Geschichte ins Ungleichgewicht gekommen. Und all das, was wir sehen, dieses Fahren und Marschieren und Soldaten und Wappen und Orden und all diese Dinge so, das ist alles männlich. Ja? Und ich sehe aber das Ganze oder will das Ganze sehen und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich ein Patriot bin. Ich blicke mit Freuden auf mein Vaterland zurück. Vaterland, da steckt schon der Pater drin. Aber ich spreche auch meine Muttersprache. Das ist beides. Das ist ein ganz, ganz altes Ding, eine ganz tiefe Verbindung. Das braucht mir also keiner erzählen irgendwie. Also ich habe nichts zu tun jetzt mit irgendwie diesem ganzen antideutschen Hype, weil das ist auch nur verkopft. Hey, ich bin so sehr deutsch und ich habe damit meinen Frieden gemacht. Ich habe das auf den Reisen gesehen und ich habe überhaupt kein Problem, voll zu sagen, ich bin deutsch, ich stehe dazu. Und so viele von meinen Verhaltensweisen sind typisch deutsch. Im Ausland siehst du es erst so. Die Leute erkennen es sofort. Wenn die mich sehen, sehen die ihr German Man. Kein Problem. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen ein Patriot sein muss. Das ist nicht das Gleiche so. Patriot, Nationalstaat, ich hoffe, das konnte ich euch so rüberbringen. Das sind Ideologien. Und die sind noch nicht so alt. Während die Verbindung, die ich habe, sowohl zu dem Land, und damit meine ich wirklich auch die Erde, den Boden hier, sowohl zum Land als auch zu den Menschen, zum Volk, diese Beziehung ist viel, viel älter. Viel, viel älter. Und die hat nicht erst angefangen mit irgendwie diesen Farben und erst recht nicht mit Schwarz-Rot-Gold, weil das habe ich euch, glaube ich, jetzt schon klar machen können, dass das nicht wirklich alt ist und niemals irgendeine Volksflagge war. Jetzt an dieser Stelle, danke, dass ihr hier dabei wart. Ich freue mich auf eure Kommentare. Doch, ist auch kontrovers. That's fine for me. Und freut euch auch auf die nächste Folge, dann werden wir direkt an diesem Punkt weitergehen. Und es kommt aber auch dann echt Dark Stuff. Kann ich euch jetzt schon vorbereiten. Das ist auch nicht immer das allerfröhlichste Thema. Aber wie hat schon der Dichtermund gesprochen, denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Na gut, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es ist, über Deutschland zu sprechen, ist auch einfach, gerade in der heutigen Zeit, ist Hot Stuff. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für heute und bis nächstes Mal. Tschüss.